Genau, das ist Instant, das Instant-Podcast. Erscheint, bevor er aufgenommen wurde.
In Russland wäre das möglich.
Nee, natürlich. Da ist ja auch die Wahlbeteiligung höher als erwartet. Das ist schon wieder Podcast-Gold hier.
Lücke und Hengstmann, der Podcast.
Guten Tag zusammen an diesem Jahresende am 29. Dezember. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lucke und Hengstmann, dem satirischen Rückblick auf die Woche. Heute natürlich, wie es üblich ist, auf das gesamte Jahr 2022. Wir beide begrüßen euch sehr. Das bin ich, Tilman Lucke, ein Kabarettist aus Berlin. Und jetzt habe ich die Tradition. Egal,
dann bin ich Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Hallo, Tilman.
Hallo, Sebastian. Ja, stellen wir uns heute mal einfach gegenseitig selber vor. Ja, so. ich hab gestern noch an dich gedacht, beziehungsweise ich hatte dich sogar.
Das tut mir sehr leid.
In meinem Programm drin. Ich habe ja in der Distel auch einen Jahresrückblick, nämlich die frisch gepresst, diese Late-Night-Show, die ich mache. Und da habe ich zum Thema Deutsche Bahn eins unserer Videos gezeigt, das wir damals aufgenommen haben. Das war nicht von diesem Jahr. Allerdings, wenn man über die Bahn redet, kann man ja eigentlich aus jedem Jahr irgendwas nehmen.
So, und wir haben das war aus unserer grandiosen Kategorie Klug scheißt gut.
Genau, also wer das noch sehen will, bis Silvester läuft es noch in der Distel in Berlin. Und ansonsten, ihr habt ja auch euren Monatsrückblick heute.
Genau.
Das ist eigentlich, ihr seid die Einzigen, und das ist toll, dass ihr den Dezember würdigt als einzelnen Monat.
Genau. Ja, also wir haben überlegt, Jahresrückblick zu machen, aber wir haben dann festgestellt, im Januar kommen eh keine Leute. Januar ist ja so ein toter Monat im Kabarett. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir im Januar einen Jahresrückblick, weil das ist dann nochmal, was Leute zieht sozusagen, weil das was Neues ist, was anderes ist. Und dann haben wir gesagt, wieso fangen die alle mit Anfang Dezember schon an, einen Jahresrückblick zu machen, obwohl der Dezember ja noch gar nicht rum ist. Und zweitens wird ja dann auch im Jahresrückblick darauf nicht der Dezember des Vorjahres noch mitgewürdigt. Vielleicht genau. Ist das einer der Gründe, warum im Dezember wirklich. Aber es stimmt ja auch nicht, dass im Dezember nichts passiert. Ich habe da auch auf meiner Liste gleich, da wirst du vielleicht gleich noch was zu sagen, so ein paar Sachen, die auch direkt jetzt aus dem Dezember noch sind.
Genau, also dieser Flutschversuch im. Putschversuch. Aber Flutschversuch gab es ja dann auch im Aquarium in Berlin.
Also, hast du das mit drin? Das habe ich nämlich, siehst du, das habe ich gar nicht drin.
Nee, ich habe es auch nicht, deswegen habe ich jetzt ganz kurz gesagt. Also wie gesagt, ist tatsächlich der Dezember aus meiner Sicht auch unterschätzter Monat. Genau. Hat ja auch 31 Tage, also ist länger als die meisten oder als mehrere andere, und deswegen finde ich gut. Und dann habt ihr aber den Januar nicht, oder was? Denn der Januar wird bei euch nicht gewürdigt.
Genau, der wird nicht gewürdigt. Das ist richtig. Aber doch, und zwar insofern, dass wenn wir den Jahresrückblick machen und bis dahin irgendwas passiert, was extrem unwahrscheinlich ist, weil wir am 12. Januar unsere erste, dann fließt das natürlich mit ein. Wir haben bei unseren Rückblicken, machen wir das quasi so, das ist jetzt, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir bereiten immer eine Dreiviertelstunde vor, so mit Content, wie das heute sozusagen heißt. Und vorbereiten ist da auch ein großes Wort. Das ist mehr so wie hier im Podcast. Also wir legen die Themen fest, über die wir reden. Und im zweiten Teil, wir stellen immer
verrat doch nicht, wie wir unseren Podcast machen.
Ja, so macht niemand seinen
wie
Podcast.
Wie schon Bismarck wusste, also niemand will wissen, wie Gesetze, Podcasts und Würste gemacht werden.
So, das ist das alte Podcast-Gesetz von Otto von Bismarck, genau. Und im zweiten Teil, das machen wir aber schon, wir machen diese Rückblicke ja jetzt seit 3 Jahren. Im zweiten Teil ist es so, wir haben so eine Urne auf der Bühne stehen, und das ist jetzt auch ein großes Wort, das ist ein alter Plastikblumentopf. Und da können die Leute während der Pause Zettel reinstecken mit Themen, die entweder ihrer Meinung nach noch besprochen werden müssen oder die wir vergessen haben oder Fragen, die sie an uns haben oder was weiß ich. Und damit kriegst du locker einen zweiten Teil voll. Das ist super. Und seit wir früher haben wir immer gefragt, hat noch irgendwer was, und da hat sich nie einer gemeldet. Aber wenn du in der Pause Zettelchen isst, manche Leute stecken da 3 Zettel rein.
Ja, seltsam irgendwie. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, dass man irgendwie beim Fragen muss man immer drauf gefasst sein, dass gar nichts kommt.
Genau.
Und ja.
Zettel. Und es hat den großen Vorteil, du kannst in die Urne vorher schon Zettel reinstecken.
Die von gestern, die besonders gut ankamen zum Beispiel. Ach nee, ihr macht es nur einmal.
Nee, den Jahresrückblick, also den Monatsrückblick machen wir nur einmal, aber den Jahresrückblick machen wir tatsächlich viermal. Mhm. Also
die
ganze Woche.
Ja, quasi. Dann könnt ihr natürlich die gefakten Zettel, wenn die besonders gut gewirkt haben, dann vom Vortag noch aufheben.
Genau, das habe ich teilweise sogar gemacht, dass ich zumindest beim Monatsrückblick so bestimmte Themen, also die lasse ich dann drin. Ja. Nur falls nichts kommt. Das ist aber noch nie passiert. Also insofern. So, es ist nicht so, dass das heute der kürzeste Podcast wird, den wir aufnehmen. Vielleicht weisen wir gleich darauf hin, dass wir, also nächste Woche bin ich nicht da und darum werden wir diesen Podcast in zwei Teile hacken.
Ja, damit wir, also weil wir ja nicht ausfallen wollen, auch genau. Wegen solcher unvorhergesehenen Ereignisse wie Weihnachten oder Jahreswechsel fallen wir nicht aus, sondern wir zeigen dann ab nächsten Donnerstag die zweite Folge und schauen mal, wo die Mitte ist, das kriegen wir dann ganz gut hin.
Apropos, wie war dein Weihnachten, Tilman?
Ich hatte keins.
Genau. Nicht mal einen Baum?
Ich habe doch hier draußen vom Fenster ein paar Bäume, das muss doch reichen.
Ah ja.
Und du?
Du, toll, großartig. Also war wirklich, ich liebe Weihnachten wirklich über alles, vor allem wenn man so Kinder hat, die einem gehören, ist es wirklich toll. Vor allem, und meine Tochter ist ja jetzt in der 5. Klasse, mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule. Und wenn man immer sagt, der Ferien sind mir doch egal, ich bin da erwachsen. Nee, ich finde das super, weil meine Tochter jetzt auch langsam dazu neigt, bis um 10 zu pennen. Und ich ja auch frei habe vormittags. Ja,
ach so, stimmt. Als Eltern von mittelalten Kindern ist es nicht mehr so schlimm, dass die einen dann so beschäftigen, wenn man noch nicht wach ist.
Ja, und mein Sohn, wie gesagt, der kommt nächstes Jahr in die Schule. Sag mal so, der weiß, wie der Fernseher angeht.
Gut.
Es ist pädagogisch äußerst unwertvoll, aber leck mich, froh, dass ich ein bisschen schlafen kann.
Ich glaube, das gehört zu jedem Leben dazu, dass man sich auch diesen Trash anguckt, der da in
genau. Das hat uns ja auch nicht geschadet, Thema.
Na, wir hatten ja nur 3 Programme. Wir hatten ja nichts im Westen damals.
Da hatten wir im Osten, da ging es uns besser. Wir hatten 5.
Also oder mehr?
Nee, 5.
Ach so.
In Grenznähe 5. Okay. Also da, wo wir gewohnt, wir hatten DDR1, DDR2, dann ARD, ZDF und halt NDR bei uns.
Ja.
Stimmt. Die Privaten haben wir nicht gekriegt, weil die sind ja damals zumindest in der Region nicht terrestrisch ausgestrahlt worden.
Ja, gut, aber wir quatschen wieder viel zu viel. Fangen an und wir haben uns überlegt, wir werden das...
Ich finde das immer lustig, wenn sich im Podcast dafür entschuldigt wird, dass man so viel quatscht. Als ob man ein Ziel hat.
Der Harry Rowold hatte mal ein Programm, wo er also Texte gelesen hat von sich und das hieß der Paganini der Abschweifung und so war das dann auch. Also die Texte bildeten einen marginalen Teil seines Programms.
Das war das auch das letzte große Programm von Dieter Hildebrandt, der eigentlich seine Bücher lesen wollte und im Prinzip den ersten Teil des Programms nur aktuell politisches Kabarett auf allerhöchstem Niveau machte, immer mit dem Satz unterbrochen, ja, ich lese gleich.
So, wir fangen gleich an. Genau. Und zwar, beginne ich zum dritten Mal anzusetzen. Wir fangen an und zwar, wir möchten gern alphabetisch durch das Jahr durchgehen und haben uns da, ich bin gespannt, was du da für Buchstaben hast. Also nicht auf die Buchstaben.
Wollte ich gerade sagen, ich habe genau 26.
Genau, wir machen nach wie vor, auch wenn es vielleicht nächstes Jahr wird es dann das kyrillische Alphabet, wenn uns Putin erobert hat, aber diesmal haben wir noch das lateinische.
So. Oder also, wir nehmen das Arabische, wer weiß, ich meine, die Flüchtlinge kommen ja auch wieder.
Genau, also was hast du denn bei A?
Ja, da habe ich lange überlegt und dann fiel mir aber ein Afghanistan, weil das tatsächlich ein Thema ist, was 2022 zwar jetzt nicht die übergeordnete Rolle spielt, aber es ist immer noch da. Und die Taliban zum Beispiel, das war jetzt im Dezember übrigens, um nochmal aufs Thema von vorhin zu kommen, haben jetzt Frauen verboten, studieren zu gehen.
Ja, die dürfen eigentlich nichts mehr und meine interessanteste Meldung fand ich, die dürfen auch nicht mehr in Vergnügungsparks gehen und da war mir gar nicht klar, dass es die dort gibt.
Na, das nennt sich, glaube ich, Kriegsgebiet oder so.
Genau, also da dürfen sie dann auch nicht. Okay, aber tatsächlich... Also,
Afghanistan, wie sich jetzt 2022, finde ich, rausgestellt hat, als eines der deutlichsten Fanale des Versagens des Westens und seiner bisherigen Kriegsstrategien.
Ja, also Mali gibt es ja noch, aber da sagt sich die Bundesregierung, ein Mali ist kein Mali und da bleiben wir jetzt einfach fürs Alibi noch drin, aber jeder weiß, es bringt auch nichts. Und
ja, aber machen wir uns nichts vor, wenn die Amis drin geblieben wären, wäre die Bundeswehr auch drin geblieben. Das ist ja letztendlich die Schuld von Trump.
Nee.
Doch, weil Trump Versprechen umgesetzt hat, die alle anderen Präsidenten vor ihm versprochen, aber nie umgesetzt haben. Und Trump hat einfach die Leute aus Afghanistan wirklich abgezogen.
Also das war ja zweistufig. 2014 wurden ja schon die die Kampftruppen abgezogen, wobei mir nicht klar war, was ja, wer dann, welche Truppen da noch übrig blieben, aber das war schon, also der offizielle Afghanistan-Kriegseinsatz, der war schon 14 dann beendet, aber naja, letztlich haben ja diese Truppen einfach immer nur in ihren Forts, die sie sich da aufgebaut haben, einfach auf sich selber aufgepasst. Die haben Patrouille gefahren, außenrum, geguckt, ob nichts kommt, kein Auto mit Sprengstoff beladen kommt, und dann innen drin gab es Kinos und gab es, also die hatten ja alles. Da, genau. Und was auch cool ist, ja, Feldpost. Also wenn du mal ganz billig Briefe verschicken willst, dann lass dich als Soldat ins Ausland verlegen. Und wieso? Das ist, weil das billiger ist als ein Inlandsbrief. Du darfst also Briefe nach Deutschland schicken aus Afghanistan. Das kostet eben weniger als 85 Cent. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber oder du kannst einem Kumpel, der da stationiert ist, jetzt in einem, was weiß ich, Kosovo oder so, kannst du quasi ein Paket voller Briefe schicken, als Feldpost auch. Und der schickt die alle. Also wir plaudern hier ein bisschen ein paar Tricks und Tipps aus für
euch. Wir sind auch ein Service-Podcast,
genau. Genau. So, ich hatte das, bei A hatte ich den Buchstaben, also das Wort Antidiskriminierungsbeauftragte.
Ah ja, sehr schön. Das ist aber ein weites Feldthema.
Ja. Ist eins dieser schönen deutschen Wörter, die nie enden.
Also, genau.
Ich glaube, 100 Buchstaben oder so. Antidiskriminierungsbeauftragte. Und die wurde gewählt in diesem Jahr. Ferda Ataman. Okay, hatte sich also leider, kandidiert hat ja auch aus Deutschland Gerda Allmann, aber die wurde dann nicht gewählt.
Ach komm.
Bitte. Lach doch mal. Nein, also. Ja,
warte.
Nee, und das Ding ist, dieser Posten, den gibt es ja schon länger. Seit dem Antidiskriminierungsgesetz von 2006. Aber der war, und jetzt halte ich fest, der war seit 2018 unbesetzt, dieser Posten. Jetzt rate mal, warum.
Weil einfach nicht mehr diskriminiert wurde.
Ja, und damit weiter zu beten. Nein, die Lösung war, da wurde eine Dame ernannt damals, die konnte den Posten aber nicht antreten, weil eine unterlegene Bewerberin geklagt hat wegen Diskriminierung. Also der Posten funktioniert perfekt anscheinend.
Das ist doch super. Und jetzt ist es, wenn ich den Namen richtig deute, eine junge Dame mit türkischem Migrationshintergrund?
Ja.
Okay, und die ist jetzt antidiskriminierend. Also eine Frau, Türkin, ist ja vielleicht auch noch dick?
Nee, das ist sie nicht. Sie kam damals ein bisschen in die Kontroverse, weil sie Deutsche als Kartoffeln bezeichnet hatte und der Meinung war, genau, also das ist natürlich, Deutsche können ja nicht diskriminiert werden aus Sicht einer bestimmten sehr woken Richtung. Also man kann ja immer nur die diskriminieren, die man für weiter unten hält, aber das setzt auch voraus, dass die immer für immer weiter unten bleiben.
So, gut, sonst aber, kann man ja nicht diskriminieren.
Genau, oder vor allem kann man diese Leute nicht auf ein Schild heben und sagen, das sind unsere tollen Menschen, die sind besser als wir. Aber wir schweifen ab und wir werden uns dem B widmen. Und da habe ich
Moment. Ich finde das ganze Thema Antidiskriminierung, Wokeness, kulturelle Aneignung.
Ja.
Ich meine, wenn sich jemand mit Diskriminieren auskennt, dann sind es, glaube ich, wir beide. Also gerade in unserer Schulzeit, glaube ich, sind wir sehr viel diskriminiert worden, oder?
Ach, bei mir hat es sich im Grenzen gehalten. Ich habe andere gemobbt.
Echt?
Also, nein.
Wollte gerade sagen, so siehst du auch aus.
Aber tatsächlich, ich hatte eine relativ gute Schulzeit, ja.
Hm.
Ich habe mich halt mit Lehrern angelegt die ganze Zeit. Also das war für die kein
Fall.
Und noch schlimmer, meine Mutter hat ja an derselben Schule unterrichtet und die kriegte das dann immer ab. Die hat, also die, für die war das auch scheiße, mir dann am Mittagstisch erzählen zu müssen, was sie wieder alles erfahren, also was ich quasi alles am selben Tag angestellt hatte. Und die meisten Lehrer, das war tatsächlich, es gab nur wenige, die uns beide da nicht in Verbindung gebracht haben, weil es einfach ja, es ist ja einfach nicht ihre Schuld gewesen.
Wie groß war eure Schule?
Ziemlich groß, über 1000 Schüler waren wir.
Ja.
Aber klar, man kennt den, man weiß ja, wer da ist.
Das ist hier der von der Frau Luck, der hat hier wieder Eier. Ja. Gut, du bist ja komplettes Lehrerkind, ne? Beide Eltern Studienräte, ne?
Ja, Oberstudienräte.
Oh ja, komm.
Na klar.
Oh Gott. Auch schon zu deiner Schulzeit?
Mein Vater war schon eigentlich recht früh Studienrat, meine Mutter wegen der Kinderpause wurde dann ein bisschen später befördert, ja.
Naja, okay, naja. Du bist ja auch schon alt.
Und was waren deine Eltern vom Beruf? Scherz. Also das
ja, ist mein Vater war Kabarettist und, oder ist immer noch, also naja gut, ist es auch ein großes Wort, aber...
Hallo Frank übrigens an dieser Stelle.
Der hört das. Wir haben mal versucht, Spotify zu installieren, der hört das nicht, keine Angst. Er ist jetzt 66 und völlig unbegabt technisch. Und meine Mutter war Journalistin tatsächlich, ja.
Aber dann auch mitgearbeitet im Familienbetrieb,
wie ja, sich's gehört. Ja, ging dann irgendwann nicht anders, wie sich das gehört. Genau. Zurzeit ist unser Koch krank. Jetzt muss meine liebe Schwägerin in die Küche. Das ist auch schön. Jetzt überall. Jetzt mal überall. Bah!
Kann die das?
Ja.
Perfekt. Cool. Also Familienbetriebe haben Vorteile.
Genau, das ist richtig. Wenn man eine große Familie hat und sich einigermaßen riechen kann gegenseitig. Kommen wir zu B. Los ja, jetzt.
Ich habe da noch ein längeres Wort und zwar Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Das ist tatsächlich so verabschiedet worden.
Ich habe dieses Thema später auch nochmal. Aber wir können ja anfangen. Wenn wir es dann schon abgefrühstückt haben, reden wir darüber. Es geht darum, dass die 100 Milliarden, ne?
Ja.
Milliarden, ja, ich muss immer überlegen, 100 Millionen ist definitiv zu wenig.
Es sind ja jetzt auch neue Vorsilben eingeführt worden, also für 10 hoch 30 gibt es jetzt eine Vorsilbe, die heißt Quetta, also der nächste Doppelwumms ist dann ein Quetta.
Ah, um vielleicht die Leute, die das mathematisch nicht so mächtig sind, wir wissen, ein Giga ist 10 hoch 9 und dann kommt 10 hoch 12, was als Billionen ist.
Das weiß man schon. Wenn
Peta, glaube ich.
Ja, sowas. Peta ist was anderes, glaube ich. Oh, nee, das ist dieser...
Terra erstmal. Terra,
nee, Peta. Ich wollte... Das sind doch die mit dem Pelz. Also ohne Pelz.
Peta.
Ja.
Genau, das sind Tierschutzorganisationen. Okay, es geht also darum, dass die 100 Milliarden von der Bundeswehr, das Sondervermögen des Bundes, was ja Anfang des Jahres eingeführt wird, auch das wird sich ja durch unseren Jahresrückblick logischerweise ziehen, dass die sinnvoll eingesetzt werden. Und es geht aber nicht, das sinnvoll einzusetzen, weil um einer Bundeswehr einen Löffel zu beschaffen, dauert es allein 2 Jahre, um allein zu definieren, was ein Löffel ist.
Genau, und bis man den dann schlussendlich bekommt, hat man ihn bereits abgegeben.
So.
Also das ist wirklich Wahnsinn und man merkt ja, und das angeblich ist ja vom Sondervermögen von diesen 100 Milliarden noch nichts geflossen.
Logischerweise, und, weil es muss ja erstmal überhaupt sich überlegt werden, wofür man überlegen könnte, ja, zu beantragen, wofür man das Geld ausgeben könnte.
Und anscheinend hakt es ja an der Munition, also die scheint da gar nicht vorgesehen zu sein. Die war weder in dem Gesetz für diesen Wumms vorgesehen, ist ja nur ein Wumms da gewesen, 100. Das wäre jetzt die Vorsilbe eigentlich, die korrekte. Also die muss
Doppel.
Jetzt, nee, Wumms einfach.
Ach, Wumms.
Also das sind 100 Milliarden und der Doppelwumms waren dann die 200, das ist ja klar.
So.
Nee, aber tatsächlich die Munition und die Lambrecht hat es auch irgendwie verpennt, die Munition da reinzuschreiben. Also am Ende haben wir eine perfekt ausgerüstete Bundeswehr mit super Waffen und wir können Putin damit auch bedrohen, nur er darf halt nie rausfinden, dass da gar nichts drin ist.
Dass wir damit nicht schießen, so ja, wie in das ganz vielen Filmen. Aber ist das jetzt übrigens auch die persönliche, weil ich habe unter L habe ich was anderes, darum habe ich Lambrecht nicht drin. Mhm. Hast du die Lambrecht noch extra drin?
Die hätte ich jetzt noch vorgesehen, aber mal sehen, was uns dann noch einfällt.
Dann reden wir dann darüber.
Ja.
Ja. Okay, was hast du bei C? Ah nee, halt, ich habe bei B Baerbock, logischerweise.
Ah, ja, genau.
Weil das ist ja, es hat ja bis jetzt wirklich nur Guido Westerwelle geschafft. Naja, und so ein bisschen Heiko Maas. Im Amt des Außenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war. Bei Heiko Maas, da war, glaube ich, da haben einige mehr erwartet, da einfach nichts passiert und dann diese Katastrophe mit dem Afghanistan-Abzug. Aber bei Annalena Baerbock ist auch wieder das Phänomen eingetreten, die Frau ist jetzt beliebter, als sie jemals war. Weil sie, weiß ich nicht, sich bei ihren Besuchen auf dem roten Teppich nicht übergeben hat oder so, ich habe keine Ahnung. Weil wirklich geleistet hat sie eigentlich nichts, außer das Ding vor der UNO, wo ich aber auch gesagt habe, naja, komm.
Ja, das war ja wirklich eine sehr gute Rede, aber also ehrlich gesagt, so richtig falsch kann man in dem Ressort ja wenig machen. Also
sagte Guido Westerwelle.
Genau, und natürlich, wenn die Lambrecht Außenministerin wäre, wär das auch zu spüren, dass sie es ist.
Ja.
Aber tatsächlich, es ist ja nicht ohne Grund, dieser Posten wird von manchen Leuten eben angestrebt, weil sie, weil man da wenig, und auch sehr beliebt sein kann. Aber ich habe tatsächlich auch für die Baerbock, wo du das jetzt sagst, ich habe die nicht drin, aber die hat ja in diesem Jahr auch einen großen Erfolg gefeiert, ganz abseits von der aktuellen Ampelpolitik. Du erinnerst dich, 2020, direkt vor der Corona-Krise, wurde ja die Neuregelung der Organspende beschlossen.
Wurde das beschlossen?
Ja. Genau. Und da gab es ja mehrere Modelle, also Lauterbach und Spahn. Die beiden Gesundheitsminister, die haben zusammen eingebracht eine Reform zur Widerspruchslösung. Das heißt,
genau, dass jeder Organspender
jeder ist. Wenn man widerspricht, kriegt man das Organ unbürokratisch zurück.
So.
Und die Baerbock wollte das nicht, sondern die hat dann mit Kubicki und anderen tollen Leuten dieses Gesetz eingebracht. Das heißt, es bestand aus drei Abschnitten. Nämlich erstens, es soll so bleiben, wie es ist, also die Zustimmungslösung.
Genau.
Jeder muss einen Organspendeausweis mit sich rumtragen.
Hast du einen?
Ja. Im Falle eines Unfalls muss man dann eben den vorzeigen und sagen, so, ja, macht, was ihr wollt. So, und zweitens, in den Bürgerämtern soll regelmäßig bei Verlängerung eines Personalausweises nach dieser, also gefragt werden und dann gegebenenfalls dort angekreuzt werden. Und drittens, damit verbunden ein Register, ein Organspenderegister. So,
ja.
Und dieses Gesetz sollte 2 Jahre später in Kraft treten. Nach Adam Riese war das also Anfang dieses Jahres, am 1. März.
Und?
Jetzt kannst du mal schätzen, was davon in Kraft getreten ist, von diesen drei Punkten. Alles soll so bleiben, dann die Bürgerämter und das Register.
Vermutlich nur das Erste.
Genau.
So, schön. Das ist ein Erfolg.
Vielen Dank an Annalena Baerbock an dieser Stelle. Ich weiß, sie hat viel zu tun mit ihrem neuen Amt, aber damals hat sie wirklich, da frage ich mich, ob sie diese leere Menge, die jetzt in Kraft getreten ist, auch damals schon im Kopf gehabt hatte.
So.
Also, schön. Du merkst, das Thema interessiert mich sehr und ich fand es wirklich es ist einfach eine unfassbar. Ich meine, nicht, dass man das damals schon geahnt hätte. Thema Bürgeramt kenne ich hier in Berlin zur Genüge, hier klappt nichts.
Das geht hier, ich wohne ja auf dem Land und wir haben gleich im Ort noch so ein kleines Bürgeramt. Das ist okay, man kennt sich.
Ja, aber die Länder haben darauf gedrungen, beide Sachen, mit denen sie ja zu tun gehabt hätten, bei der Umsetzung nicht zu machen, beziehungsweise ja, aufzuschieben, aber wir kennen das ja. Naja, also das zum Thema Baerbock. Aber wir kommen zu C. Was hast du da?
Ja, was habe ich bei C? China.
Mhm.
Was hast du?
Charles.
Ah, okay. Das habe ich.
Eigentlich müsste man, ganz korrekt, ich bin ja Historiker, müsste man es bei K einordnen, weil es ist so eine scheiß Mode, die Monarchen der Moderne, auch in Spanien, den Felipe, ja toll, seine ganzen Vorgänger hießen ja Philipp.
Ja, ja.
Und wir nummerieren aber weiter. Das ist ja jetzt Philipp der Sechste, oder?
Der Egalste.
Genau. Ja, oder auch die anderen, also Franziskus, so ein Scheißdreck, das ist einfach Franz, ja,
so.
Papst Franz.
Papst und, Franz, genau.
Ja, und nur weil das irgendwie, also er wurde ja angekündigt auf Latein, Franziskus, und dann haben die Journalisten das ja in Sekundenschnelle über die Welt verteilt und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch heißt, Francis wahrscheinlich.
Francis, ja.
Aber gut, das ist ja dann korrekt, weil im Englischen heißen ja die alten Könige, Päpste gab es ja noch nicht mit dem Namen, hießen ja Francis, aber im Deutschen ist tatsächlich dann wir sind so modern, wir sprechen die Namen der Monarchen in deren Sprache aus.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, nehmen wir mal an, du würdest in die Tschechien, hätte ich jetzt fast gesagt, du würdest nach Tschechien fahren, in die Hauptstadt, wo würdest du hinfahren?
Nach Prag.
So. Ich versuche immer zu sagen nach Praha, aber natürlich sage ich auch Prag. Obwohl
ja, gut, das eigentlich. Das ist natürlich, also auch, naja, das hat sich so eingebürgert. Die ganz großen Städte haben natürlich dann auch deutsche Namen. Hm. Man sagt ja London zum Beispiel oder ganz.
Anstatt London.
London, genau, das ist so ein Mittelding aus Deutschland, das O, aber hinten kein E. So. London. Oder New York, ganz früher, wenn man alte Zeitungsberichte von vor 100 Jahren liest, hieß es New York. Teilweise sogar in einem Wort geschrieben. Also das ist, das hat sich dann eben so ein. Aber kleinere Städte in der Tschechei würde man natürlich auch so nennen.
Hallo! In der Tschechischen Republik oder in Tschechien? Du mit deinen Nazi-Begriffen hier. So, pass mal auf, wir sind jetzt beim dritten Buchstaben und haben schon fast 20 Minuten Podcast hinter uns.
So, okay, aber du hattest was nochmal?
China.
China, ja.
Und also natürlich jetzt, wollte ich eigentlich auch bei X noch machen, aber das machen wir jetzt. Xi Jinping, der es ja wirklich geschafft hat, sich zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen zu lassen, wobei er eigentlich in der chinesischen Verfassung bisher auch die zwei Amtszeiten des Staats- und Parteichefs verankert waren. Und China, finde ich, ist ja wirklich interessant. Also sie unterstützen ja die Russland jetzt offiziell, auch wirtschaftlich, aber so ein bisschen in Lauerstellung sind sie doch, ne? Also ich glaube, sie nehmen ja das, was in der Ukraine passiert, nehmen sie ja tatsächlich so ein bisschen als Blaupause, ob sie es wagen können, Taiwan anzugreifen.
Na klar, und deswegen, also insgeheim halten sie Putin natürlich die Daumen, aber sie wollen natürlich auch sich da nicht groß exponieren, falls es schief geht.
Also ich wollte gerade sagen, ich, Ich glaube, dass die Freundschaft zwischen Xi und Putin ganz schnell endet, wenn Putin am Abgrund steht. Ich glaube, da ist Xi Jinping der Erste, der schubst.
Ja, klar. Aber natürlich hat man, es ist ja so, immer irgendwelche Besuche, Staatsbesuche, Treffen, Gipfel und so weiter. Das ist so unsere Romantik, dass man solche toxischen Leute wie Putin nicht trifft. Man muss sich halt leider mal in der Welt umgucken und da gibt es halt, die meisten Staaten sind mindestens entweder Autokratien oder sie sind halt, naja, so wie Südafrika, offiziell Demokratien, aber erstens zutiefst korrupt und zweitens auch ohne Berührungsängste gegenüber jeglichen Diktatoren. Also Südafrika natürlich. Zum Beispiel hat sich bei der UNO ja auch enthalten.
Genau.
Und Indien auch. Also Indien ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, naja, aber ich glaube, dass tatsächlich diese sogenannten BRICS-Staaten, dass die ja nochmal so eine ganz persönliche Beziehung zueinander haben.
Und allerdings Brasilien stand ja tatsächlich auf unserer Seite.
Und da war Bolsonaro noch Präsident.
Genau, also es ist nicht immer alles so ganz eindeutig, aber so diese tatsächlich, was wir Europäer uns immer gern wünschen, das haben wir ja nicht mal bei uns in unserem eigenen Laden. Also Stichwort Orban, der würde ja auch am liebsten auch mal wieder einfach zum Staatsbesuch nach Moskau reisen. Aber das macht er zum Glück nicht.
Naja, da bin ich ja immer, haben wir Ungarn nochmal irgendwie drin?
Ich nicht, nee.
Ich auch nicht. Gut, dann lass mal Orban, ich glaube, dass tatsächlich das mit der Kohle langsam wirklich zieht. Ich glaube, wenn es nicht um die Kohle gehen würde, wäre Orban schon längst wieder aus der EU ausgetreten.
Ja, und das ist ja wirklich ein erfreuliches Ereignis in diesem Jahr, dass es zum ersten Mal gelungen ist, tatsächlich Haushaltsgelder effektiv zu sperren für Ungarn.
Also das ist nicht weg, das kriegen die Ungarn jederzeit wieder, aber die müssen erstmal ihren Laden wieder in den Griff kriegen.
Was aus meiner Sicht unwahrscheinlich ist, wobei da gibt es wahrscheinlich irgendwie juristischen Kniffe, dass er sagt, oh, offiziell habe ich das Geld jetzt, oder wird dann irgendwie, also der hat ja auch Juristen und die wissen dann, wie man das vielleicht wieder kriegt.
Wir werden sehen.
Okay. Und dann steht in seinem Heimatort eben zufällig irgendwann nochmal eine zweite Eissporthalle oder was
so.
Auch immer.
Ja. Was hattest du jetzt bei C?
Charles hatte ich gehabt. Da haben wir eigentlich weitgehend. Wollen wir das bei Elisabeth nochmal aufgreifen?
Da habe ich was anderes. Hast du Elisabeth bei E?
Dann nee, auch nicht.
Okay, ich habe es bei Z, weil ich es nicht anders hin. Und zwar Sabes, Elisa. Dann reden wir da zum Schluss
nochmal
drüber.
Dann machen wir das. Das ist ja doch sehr originell.
Okay.
Weil dann auch das zeigt ja wieder die englische Variante. Ich hätte es jetzt bei S eingeordnet. Sabet, Elisa.
Ja, aber ich hatte eh nichts bei Z.
Okay, und dann sei dir das gegönnt.
Und musste das irgendwie noch unterkriegen.
Dann
okay.
Kommen wir zu D.
Was hast du?
Da habe ich Documenta.
Ah, ich habe Drosten.
Na klar, der hat ja jetzt aufgehört, aber hat sich nochmal zu Wort gemeldet.
Genau.
Die Pandemie ist beendet.
Genau. Weil jeder sagt das? Jeder? Also wirklich jeder? Nur Karl Lauterbach weigert sich.
Genau, und nur wenn es Drosten sagt, ist es so halbamtlich, aber Karl Lauterbach, der wird es auch nie sagen. Der wird es noch in 10 Jahren sagen. Naja, also es ist ja so, Pandemie, das ist ja offiziell auch noch der Status bei der WHO. Hm. Den haben sie nicht aufgehoben. Und die müssen natürlich auf die ganze Welt gucken. Aber bei uns, klar, bei uns, unsere Maßnahmen sollten schon sich danach richten, was bei uns los ist. Und bei uns ist halt eben tatsächlich Corona nicht mehr die stärkste Lungen- oder also Atemwegskrankheit.
Sondern jetzt die ZRV oder wie das heißt, ne?
Auch bei Z, nein, RSV.
So.
Wobei ich gar nicht weiß, was das ist. Und die Kinder, es kriegen ja hauptsächlich Kleinstkinder. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Kinder unbedingt im Zug immer die Maske tragen. Ja, also das ist ja, da verschiebt sich einfach der Grund. Und noch dazu verschiebt sich der Grund dahin zu Leuten, also dass man sagt, die Kinder müssen geschützt werden, aber die müssen ja im Zug nach wie vor keine Maske tragen. Also vollkommen absurd, diese ganze Maskendiskussion, dass man sagt, dass man also nicht zugibt, dass Corona jetzt einfach nicht mehr der Grund ist, weil man diese Masken trägt. Und dann, ja wir können es ja einfach aufrechterhalten, weil sowas, also so ein Alarmzustand ist ja ganz bequem, weil dann hat man einfach die anderen Krankheiten aufbekämpft. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir haben die Grippe noch nie auf diese Weise bekämpft. Mhm. Und
warum man, auch?
Ja, ich genau, aber mit dem Argument kann im Extremfall im nächsten Winter, also die Maskenpflicht gilt ja noch offiziell bis April, aber wenn es nach Lauterbach ginge, würde der denken, ach, die Leute haben sich jetzt so gewöhnt, da führen wir es im nächsten Oktober einfach wieder ein.
Genau, was ja totaler Blödsinn ist, weil auch mich hat es erwischt, es hat ganz viele erwischt jetzt, also bei mir ist es eine Weile her, es war auch nicht ganz so schlimm, weil ich bin ja sehr dick, dadurch habe ich mein Immunsystem relativ gut im Griff, weil das immer damit, außerdem rauche ich auch noch und trinke viel Alkohol, das heißt mein ganzes Immunsystem ist so voller Antikörper, Das ist nicht schlimm. Aber auch mein Bruder hat es total erwischt. Unser Koch, der ist ganz schlimm krank. Und alle haben kein Corona. Das liegt meiner Meinung nach, ich bin kein Virologe, aber es liegt meiner Meinung nach natürlich daran, dass unser Immunsystem die letzten 3 Jahre einfach auf Parkstellung geschickt wird. Unter anderem wegen dieser Masken. Weil wir haben ja nicht nur kein Corona gekriegt, wir haben ja auch nichts anderes gekriegt. Und das Immunsystem braucht ja schon irgendwie, muss sich anfüttern lassen.
Ja, das Einzige, was wir gekriegt haben, waren die Impfreaktionen. Die wir dann so auch für zwei Tage Ausfall gesagt haben. Aber ja, tatsächlich.
Hattest du was?
Ja, das hatte ich dann doch immer sehr deutlich.
Echt, ja?
Aber das war irgendwie auch ein. Also, gerade nach der ersten und vor allem nach der zweiten Impfung war das eigentlich auch ein schönes Gefühl, da mal so flach zu legen und den Grund genau zu kennen und zu sagen: So, jetzt gehöre ich auch zum. Bin ich auch safe sozusagen.
Bist du dann auch gleich auf die Straße montags und hast dagegen demonstriert gegen deine. Ich hatte ganz doll Aua im Arm.
Da, wo oh nein, du konntest jahrelang nicht auftreten.
Ja, wo die reingepiekt hatten, das ging bis zu 4 Stunden, haben meinen Arm wehgetan. Ansonsten hatte ich nichts, aber wie gesagt,
okay.
Mein Körper ist ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe die Impfreaktion dadurch abgeschwächt, dass ich sehr viel Alkohol getrunken habe.
Apropos. Das mache ich beim nächsten Mal.
Apropos, was hast du?
Die Cottbus-Tasse 2020.
Och, da guck, habe ich auch.
Du auch, ja, jetzt ja. Gematcht.
So, die blaue, ne, das Blau innen.
Ja, und das war ja, da hatten wir echt Glück damals, im Januar 2020.
Dass wir die noch gekriegt haben.
Ja, also das hat ja stattgefunden, war auch das große Jubiläum, 25
genau.
Jahre.
Genau.
Und beziehungsweise 25. Mal, also 24 Jahre. Und das war Glück, war eine gute Entscheidung vom Andreas Gaber, von dem Festivalleiter, dass er das Festival da schon gefeiert hat. Denn
genau.
Naja, gut, aber wir, also bei mir war die Documenta beim D.
Warum eigentlich? Ach, wegen der Nazi-Affäre mit dem Bild da.
Ja, insgesamt, also ich war da ehrlich gesagt noch nie. Ich würde auch nie hingehen, weil, also.
Langweilig.
Genau, und dieses Jahr war es ja weniger langweilig. Das hatte den Grund, weil ja ein indonesisches Künstlerkollektiv die Gesamtleitung hatte. So, erstmal müssen wir sagen, super gute Idee, dass man Leute da engagiert, die keinen Namen haben, also die irgendwie quasi sich auch nie als Einzelperson äußern. Das ist ja in der Kunst immer sehr gut, wenn die Verantwortung da nicht steht. Und dann war deren Konzept, die laden quasi Kumpel sein, befreundete Kollektive, die dann ihrerseits zweiten Grades wieder einladen würden. Letztlich ist es wie, wenn du sagst, ich feiere bei mir zu Hause eine Party, kommt alle und ladet noch irgendwelche vertrauenswürdigen Leute ein. So, dann ist deine Bude voll und die steht hinterher nicht mehr. So genau. War das dann eben auch in Kassel. Und zufällig, es war reiner Zufall, dass kein einziges, weder israelisches noch sonst wie jüdisches Künstlerkollektiv eingeladen wurde, weil leider kannten die eben niemanden aus Indonesien und aus den befreundeten islamischen. Ja, warum auch, gell?
Ja.
Weil die Juden natürlich das Böse schlechthin sind.
So.
Und da wunderte man sich noch nicht drüber, vor allem Claudia Roth und die Leiterin der Dokumenta.
Die wundert sich über Janisch mehr.
Ja, und am Ende wurde die eröffnet, dann hieß es, wo sind denn die Israelis und die Juden? Ach, die haben wir vergessen und so. Also Wahnsinn. Und dann hingen da ja lauter Kunstwerke, also erstmal dieses ganz große, mit den also tollen Karikaturen, die wir schon also alle aus dem Geschichtsbuch kennen. Und
mit langer Nase, langer krummer Nase.
Genau,
und der Jude, der immer Schäkel, Schäkel sagt.
Ja, also wirklich realitätsgetreu ohne Ende.
So.
Und man muss, und dann ging man so ein bisschen durch die eigene Ausstellung. Ach, da ist ja noch ein antisemitisches, da auch noch. Ach, das ist, also ich denke mir, wie wird der Laden organisiert? Dass da nichts bekannt ist, was diese, sage ich jetzt einfach mal, diese Arschlöcher einfach da hingehängt haben. Und es ist ja, also ehrlich gesagt, ich muss mir nicht angucken, was irgendwelche Kollektive da, deren, das stand im Spiegel, ganz interessant, deren Konzept ist es ja, das ist irgendein Wort, also ich sage jetzt mal, so ein indonesisches Wort halt wie jedes andere. Und das steht dafür einfach, also das ist Kunst, und das steht dafür einfach rumzusitzen am Lagerfeuer oder so und zu labern. Also ein runder Podcast. Die haben dort ihre Meinung einfach ausgekotzt und haben dafür Dokumentargeld bekommen. Millionen vom Land, vom Bund und von der Stadt Kassel für ihre kranke Fantasie, sage ich jetzt mal.
Das ist auch bei den Politikern auch so. Die sitzen ja auch den ganzen Tag nur im Bundestag und dann sind die nicht mal da und kriegen da unser sauer verdientes Steuergeld für.
Genau. Damit schließen wir dieses Thema ab.
So.
Aber die Documenta soll im nächsten Jahr einen neuen Leiter kriegen, in 5 Jahren einen neuen Leiter, nämlich Mahmoud Abbas, den Palästinenserpräsidenten.
Sehr schön. Und da wird dann kein einziger Araber da sein.
Genau. Der hatte sich ja mit Antisemitismus auch hervorgetan. Also das ist ja hinreichende Qualifikation. Der hat Israel 50 Holocausts unterstellt. Auf einer Pressekonferenz in welcher Stadt? In Berlin.
Stimmt. Der war doch genau... Stimmt, der war ja gerade hier.
Genau.
Aber 50 Holocaust, da muss eine alte Oma lange für vergasen. Also, das muss ich sagen. Respekt. So, komm, machen wir weiter.
Das war jetzt ein richtig guter Gag zum Schluss zum
so.
B. So, was hast du bei E?
Eigenanteil.
Den musst du jetzt erklären.
So, und zwar geht es mir um die Immobilienkrise, die jetzt tatsächlich wieder aufploppt. Jetzt ist ja so, ich bin ja Eigenheimbesitzer, wobei das stimmt nicht ganz. Meine Frau ist Eigenheimbesitzerin. Und der Wert dieses kleinen Objektes, also das ist ja wirklich winzig, wo wir hier wohnen auf dem Land, hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre verfünffacht. Und diese Immobilienblase, was zumindest den Wert von Immobilien, da hat Corona auch viel zu tun gehabt, weil die Leute aus der Stadt raus wollten, während der ganzen Lockdowns. Das sackt jetzt gerade tierisch runter, weil die Banken ihre Kreditzinsen wieder erhöhen, weil jetzt in diesem Jahr durch die Inflation dieser Mechanismus ist ja, wenn die Inflation stark steigt, erhöht die Zentralbank die Zinsen ich weiß im Moment nicht, was mein Haus wert ist. Aufgrund dieser ganzen Situation, ich finde das halt krass, ich habe es deswegen mit reingenommen, weil diese ganze Grundsituation, Immobilienbeschaffung und überhaupt, hier sind teilweise Häuser verkauft worden für das Fünffache des Verkehrswertes. Und wo du dich dann echt fragst, A, warum kaufen Menschen sowas dann überhaupt noch? Und B...
In Egeln, das muss man dazu sagen, Egeln.
In Egeln. Ja, ich will jetzt nicht sagen, was die Häuser hier wert sind, aber also da kann sich München eine Scheibe von abschneiden. Also nicht wirklich, aber und ich bin gespannt, wo das hingeht, weil wir hatten hier ja seit der Krise im Prinzip, seit 2009, hatten wir hier Nullzinspolitik. Und ich fand das sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch die Zukunft des Kapitalismus ist.
Die Nullzinsen oder weniger Zinsen als Inflation.
Wenig Zinsen, weil Zinsen sind ja das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Ehrlich gesagt kenne ich mich da zu wenig aus. Also bisher hat ja die gesamte Wirtschaft eigentlich immer darauf, also bis vor 2008, 2009, war es ja immer so, dass die Zinsen ja über der Inflation lagen, meistens, fast immer.
Genau.
Also das scheint irgendwie, diese Voraussetzung scheint ja zu wechseln. Manche sagen, es kommt nie wieder. Klar, die Zinsen steigen jetzt, aber es ist ja natürlich auch klar.
Die werden aber nie wieder dieses... Olli Welke hat mal heute schon vor 15 Jahren oder so, hat ja mal einen Bericht von 1974 gezeigt, wo es darum ging, dass man auf ein Sparbuch 5% Zinsen kriegt. Und der Kommentar war, 5% auf ein Sparbuch. Und der Kommentar war, ist jetzt nicht viel, aber sicher.
Ja, und das war ja damals. Und damals gab es den Weltspartag, den gibt es ja heute auch noch offiziell, aber da.
Nein, Weltsparwoche ist es jetzt inzwischen.
Genau, und keine Sau geht dahin. Ich weiß noch, ich habe dann immer die Kuscheltiere abgegriffen und so weiter. Und die Portemonnaies kriegte man da geschenkt. Aber das hat ja richtig was gebracht, weil man ja mit seinem Sparbuch als Kind dann wirklich reich wurde. Mit diesen paar Prozent und wenn dann die Großeltern noch was drauf getan hatten und so. Aber das ist ja alles nicht. Du musst ja mit deinem Kind heute zur Weltsparwoche in die Börse eigentlich gehen, nach Frankfurt und die schenken einem dann die Kuscheltiere.
Genau. Also was ich damit sagen will, ich finde diese Nullzinspolitik in Japan ist das seit 25 Jahren so, dass da die Wirtschaft nicht mehr wächst. Und das ist ja auch, ich meine, Wachstum, also ein Konzept nur auf Wachstum aufzubauen, das ist doch, das funktioniert und dadurch sind die Krisen ja vorprogrammiert. Und jetzt waren wir wirklich an einem Punkt zu sagen, wir haben das Wachstum irgendwie jetzt ausgebremst. Es gibt, und das war die wirtschaftlich stärkste Zeit der letzten 30 Jahre in Deutschland.
Egal. Ja, aber nicht deswegen.
Also ich glaube, dass das mit reinspielt.
Aber lassen wir das Thema, wir merken es uns vor für eine der nächsten Folgen, falls mal saure Gurkenzeit ist, Thema Wachstum.
Genau. So, okay.
Wir machen weiter mit dem E bei mir, das ist das Europäische Parlament.
Oh, da gab's ja, jetzt wird es langweilig. Warte kurz, Timmern.
Stichwort Dezember, also das war ja Anfang Dezember diese Verhaftungswelle da im Europäischen Parlament und im Umfeld. Ja,
haben die alle Keile hier gekriegt, wa?
Von Eva Keili. Mensch, du erinnerst dich noch an jedes Wortspiel, das ich in allen vergangenen Podcasts gemacht habe?
Das war vor 2 Podcasts, aber gut.
Ja, und das war ja eine Geschichte, aber die lassen wir jetzt mal aus dieser Folge raus. Darüber haben wir vor 2 Wochen gesprochen.
Genau.
So. Dann beim F, da habe ich Freedom Day. Der Freedom Day, kannst du dich noch erinnern?
Hatten wir den? Wir hatten den.
Frag mal die Leute, die heutzutage im Zug die Maske tragen.
Ja, das wollte ich dich vorhin fragen. Du bist doch großer Verfechter des öffentlichen Nahverkehrs und auch Fernverkehrs.
Warum auch es? Immer ich das bin, keine Ahnung, aber ich bin's.
Ja, weil du kein Auto hast. So. Ja, so. Und trotzdem vom Touren lebst. Wie ist es denn? Tragen die Leute die Maske oder nicht?
Kommt auf die Gegend an. Also in Berlin würde ich mal sagen, 60% der Leute tragen sie noch. Was aber, also es ist halt fragwürdig, eine Regel, die erstens nicht durchgesetzt wird und die zweitens auch nicht befolgt wird. Ja, was ist das für eine Regel? Naja,
genau.
Aber teilweise in anderen Städten oder in anderen Orten dann doch ein paar mehr.
Mhm.
Aber gut, jedenfalls, Freedom Day war ja am 20. März, am Frühlingsanfang. Nach dem britischen Vorbild hat man gesagt, unser Frühlingsanfang ist dann der Freedom Day. Mhm. So, und dann wurde eben zu diesem Datum wurde das Infektionsschutzgesetz geändert, das also den Ländern nicht mehr gestattete, außerhalb des Nahverkehrs die Maskenpflicht zu haben. So, es gab aber im Gesetz eine Übergangsfrist, die die Länder nutzen durften. Für 2 Wochen. Und jetzt rate mal, welche Länder und wie viele Länder diese Übergangsfrist genutzt haben.
Na, alle, und die gilt heute noch.
Nee, tatsächlich, also bis auf Nahverkehr und medizinische Einrichtungen gilt es ja nicht mehr, aber tatsächlich alle Länder haben diese Übergangsfrist genutzt. Das heißt, der Freedom Day wurde groß angekündigt, in jeder Presse stand immer, ein Teil der Bundesländer wird diese, die waren immer zu faul zu recherchieren. Mhm. Und dann habe ich das mal gemacht, so, ich hatte ja nichts zu tun, war ja noch inoffizieller Lockdown, dann hieß es ja, das Land nimmt die Übergangsfrist mit, das. Habe ich mal nachgezählt, waren es 16. Also bis auf Mallorca tatsächlich jedes Bundesland.
So.
Und das heißt, am Freedom Day, an diesem 20. März, da war gar nichts. Der Tag
natürlich
war der Olaf Scholz des Kalenders.
So, sehr schön.
So, was hast du bei F?
Fallpauschale. Und zwar auch ein Dezemberthema, ein großes Dezemberthema, dass Karl Lauterbach tatsächlich mal über was anderes gesprochen hat als über Corona, ist Krankenhaussterben. Und zwar, weil, und das ist an sich schon für mich pervers, Krankenhäuser gerade pleite gehen. Das ist wie die Stadtverwaltung geht pleite, meiner Meinung nach. Wie kann denn ein Krankenhaus pleite gehen? Das ist eine verdammte Gesundheitseinrichtung. Und das zeigt einfach dieses perverse Gesundheitssystem, was wir hier haben. Die Privatisierung von Leiden. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu diskutieren, dass der Deutsche an sich wegen jedem Scheiß zum Arzt rennt. Die Notaufnahmen sind voll mit irgendwelchen Leuten, die ziehen in der rechten Schulter haben. Darum geht es mir nicht. Es geht einfach darum, dass durch dieses ganze Fallpauschalengesetz, was ja mal zur Entlastung der Krankenkassen vor 30 Jahren, wann wurde das eingeführt?
Nee, unter Ulla Schmidt, also Anfang der 2000er.
Also vor 20 Jahren, genau.
Mhm.
Und dass das natürlich die Krankenhäuser A dazu bringt, also du kriegst halt für einen gebrochenen Finger, kriegst so 20 Euro von der Krankenkasse, egal wie schlimm der Finger gebrochen ist, egal wie lange das braucht, um den zu heilen, egal wie nervig der Patient ist, egal wie lange der dich zulabert und so weiter, du kriegst pauschal 20 Euro. Das war dieses Fallpauschalengesetz. Wenn du operierst, kriegst du 2000 Euro. So, deswegen ist ja auch die Zahl der Operationen einfach unglaublich nach oben gegangen. Und das sorgt, gerade Corona sorgt jetzt aufgrund dieses Fallpauschalengesetzes, dass ganz viele Krankenhäuser pleite gehen. Nun ist es so,
weil eben die planbaren Operationen
genau.
Verschoben wurden, die das Geld brachten.
Genau. So, und das soll jetzt wohl reformiert werden. Ich finde diese ganze Grundidee im Gesundheitssystem, also wir haben bei uns im Salzlandkreis 4 respektive sogar 5 Krankenhäuser verteilt über diesen ganzen ländlichen Raum. Ich habe das jetzt erlebt, dass bei befreundeten Verwandten bei mir alles vermieden wurde. Es irgendwie, da war ein Notfall und es wurde irgendwie so lange auf den Rettungssanitäter eingequatscht, bis der den nach Magdeburg gebracht hat, was also nicht mehr im Salzlandkreis ist. Weil niemand, der auch nur bei klarem Verstand ist, in eines dieser Kreiskrankenhäuser will, weil die alle von Ameos betrieben werden, einem privaten, renditeorientierten Konzern, der hier 4 Krankenhäuser betreibt. Und natürlich ist das Personal, was da arbeitet, unglaublich motiviert, weil die beschissen bezahlt werden. Und man weiß natürlich auch, dass bei dem Fachkräftemangel, da kommen wir nachher auch nochmal zu, an solchen Standorten natürlich nur unglaublich gute Mediziner arbeiten.
Mhm.
Das ist jetzt sehr pauschal, was ich sage, aber ja, dann sollte man vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, ob man hier wirklich noch 4 Krankenhäuser braucht.
Ja, es tut mir aber leid, Karl Lauterbach hat dafür leider keine Zeit. Er muss ja wirklich die Pandemie noch aufrechterhalten.
So.
Also es ist wirklich,
genau.
Ja, es ist die nächsten 3 Jahre wird das leider nicht angepackt werden. Naja, so, dann haben wir den Buchstaben G.
Ach, du hattest jetzt bei F, was hattest du?
Freedom Day, da haben wir gerade.
Ja, stimmt, schon. Genau.
Genau.
So, ich habe, was ich immer mache bei Jahresrückblicken, ich gucke die Todeslisten durch. Wer ist alles gestorben in diesem Jahr und was ist da relevant? Und der Erste, der jetzt alphabetisch tatsächlich kommt, ist Michail Gorbatschow. Mit 91 Jahren, stattliches Alter, 91, gestorben am 30. August. Und ich finde Gorbatschow durchaus, also letztendlich ist Gorbatschow schuld an der Ukraine-Krise.
Ja, also wenn Brezhnev, Andropow und Tschernjenko Nachfolger in ihrem Stil gehabt hätten bis heute, dann hätte man zwar jedes Jahr, also nach dem Rotationsprinzip, einen anderen Staatschef, weil die alle sterben und genau, uralt sind und nicht mehr schon angeschlossen an alle Maschinen. Aber tatsächlich wäre das ja weiter nun vielleicht heute noch weiter und hätte man dieses Ganze. Ja, dann wäre Putin. Gut, dann wäre er auch inzwischen irgendwie Staatschef geworden oder KGB-Chef, was auch immer. Aber tatsächlich, also ja, wenn du so willst.
Ja, wobei eigentlich war es Khrushchev, weil Khrushchev hat damals die Krim der ukrainischen SSSR geschenkt. Also ich habe das ja damals schon mal in einem anderen Podcast versucht zu erklären. Das ist so, als ob man jetzt, sagen wir mal, Helgoland von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein packt. So ungefähr war das.
Damals, genau. Weil das ja alles Sowjetunion war. Ja.
Genau.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, weißt du, zu welchem Bundesland Helgoland gehört?
Ich würde sagen zu Niedersachsen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch Schleswig-Holstein sein.
Das liefern wir nachher nach. Also nächste Woche, übernächste Woche liefern wir es nach.
Genau. Ich bin ganz kurz, weil du jetzt Andropow und Tschernjenko, ich verwechsel die immer, weil die waren ja beide irgendwie nur 2 Monate im Amt, also es waren 1,5 Jahre, glaube ich, jeder. Mhm. Und das war so eine Zeit, das hat mein Vater erzählt, da war immer Staatstrauer in der DDR. Das war gerade so, als mein Vater 82, ja, das war wirklich, mein Vater fing 82 mit seiner großen Karriere an, also hatte seinen Berufsausweis und konnte immer nicht auf Tour gehen. Brezhnev starb und es war eine große Staatstrauer angesagt und sämtliche Kulturveranstaltungen in der DDR wurden abgesagt. Dann kam erst Andropow, Tschernjenko, ich glaube,
erst Andropow.
Also doch alphabetisch, genau, erst Andropow. Der ja übrigens schon so ein bisschen in Gorbatschow-Richtung ging. Also das war, der war so. Und dann, den hat es sehr stark, hörte man dann Tschernjenko, der wieder eher so Richtung Brezhnev ging. Und das passierte alles innerhalb von 3 Jahren. Das heißt, Brezhnev starb, Andropow starb, Tschernjenko. Und als Tschernjenko dann starb, das war ja irgendwie nur 3 Jahre nach Brezhnev. Und da war ja schon der Dritte. Da rief er dann bei der KGD Leipzig an, über die er damals, ja, findet denn die Veranstaltung heute
KGD
Abend?
Ist übrigens nur zur Erklärung, das ist nicht der KGB von der DDR gewesen, sondern
die Konzert- und Gastspieldirektion, KGD, was heute allgemein als Künstleragentur bezeichnet werden.
Nee, aber also sozusagen als Zwangsagentur, oder die haben ja alles gemacht, oder?
Ja, wobei das also auch liberaler war, als man tatsächlich denkt, okay. Aber im Prinzip haben die großen Kulturveranstaltungen wurden über die Konzert- und Gastspieldirektion machen die. Ja. So, jedenfalls rief mein Vater da an in Leipzig bei Meta Richter, ob denn die Veranstaltung heute Abend nun stattfindet oder nicht. Antwort, original, und das ist heute noch ein geflügeltes Wort bei uns im Kabarett, ja, weißt du, wie ich fahren sie hin, wenn die hier egal alle sterben. So, ja. Egal. So, was hat man? Ja, Gorbatschow. Also, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war ja der Zerfall der Sowjetunion, Schuld von Michail Gorbatschow. Und er ist ja auch total unbeliebt bei den Russen, weil er ist der Verräter.
Naja, es ist ja so, so tickt ja der Mensch, man braucht irgendeinen Schuldigen. Wenn es einem schlecht geht, dann ist nie man selber schuld.
Natürlich nicht.
Und da geht es einfach dem normalen Volk wie in der hohen Politik, dann sucht man auch jemanden. Aber der einzelne Mensch, und in Russland ist es ja so, die Russen haben ja noch nie in ihrer ganzen gesamten Geschichte in der Demokratie gelebt. Ausnahmen gab es nur 2 Stück, nämlich die 8 Monate und 1917.
Wobei das ja auch keine Demokratie in dem Sinne war.
Unter Kerensky. Das Schlimme war ja, da gab es ja freie Wahlen und die haben dann die Kommunisten gewonnen.
So.
Also Kerensky, das war schon so wie er sich vorgestellt hatte, sollte da eine Demokratie draus werden.
Genau.
Aber hat nicht geklappt. Dann unter Jelzin und beides. Also gut, 17 erinnert sich keiner mehr, aber Jelzin gilt ja deswegen als schlecht, weil da so viel Chaos war, weil er natürlich auch ständig betrunken war und den Staat nicht im Griff hatte und weil sich die Oligarchen damals alles genommen haben, die heute den Staat regieren. Das heißt, da werden einfach die falschen Schuldigen, nämlich die Demokratie wird als Schuldige genannt, daran, dass die Oligarchen das Sagen haben. Das Gegenteil ist ja der Fall.
Genau. Naja, okay. Gut. Aber trotzdem hat Gorbatschow dafür gesorgt, dass wir heute hier bei einem Podcast aufnehmen können, weil wenn Gorbatschow nicht gewesen wäre, könnten wir den Podcast vielleicht aufnehmen, aber es wäre zumindest, was mich betrifft, wahrscheinlich nicht legal.
Beziehungsweise du hättest wahrscheinlich ein Mikrofon, das ungefähr den ganzen Raum ausfüllen würde, so. Und ein Computer, der im Nachbarhaus quasi stehen würde und also quasi das ganze Haus ausfüllen würde.
Ja. Und Internet hätten wir in dem Sinne auch nicht, sondern wir würden wahrscheinlich telefonieren und ich müsste die Aufnahme händisch irgendwo hintragen.
Oder Morsen, ja, das wäre auch noch gegangen. Okay, so. Ich hatte bei G den Giro d'Italia, da gab es eine schöne, also diese Italien...
Also quasi die Tour de France in Italien.
Ja, genau. Und da gab es eine schöne Episode, in der 10. Etappe hat ein Mann aus Eritrea gewonnen, der sich so gefreut hat, als er auf dem Siegertreppchen stand, Sektflasche geschüttelt, aufgemacht, wo ging der Korken hin? Ins Auge.
Ja. Aua, und Auge weg?
Nö, nee, aber tatsächlich musste er dann aussteigen und hat jetzt quasi...
Konnte nicht weiterfahren?
Nee, leider nicht.
Oh. Also,
ja, Augen auf. Und er konnte dann leider nur noch im Fernsehen zugucken. Und jetzt frage ich dich, auf welchem Sender? Ich gebe dir ein kleines visuelles Zeichen.
Tillmann hält eine virtuelle Pistole an seine Nase. Nein, er hält sich natürlich das linke Auge zu. Also auf dem auf ihrem ZDF, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Was historisch nicht korrekt ist, denn das hat es ja nicht ausgestrahlt. Oder strahlt ja niemand aus in Deutschland, ja, aber war jetzt ein Gag. So, wir kommen zum Thema H.
Ja.
Und da habe ich Helene Fischer Konzert.
Ach so.
Das war in München. Also nicht, dass ich da gewesen wäre, aber da gab es großen Zoff, weil das Schweinefleisch im VIP-Bereich ausging. Und das geht gar nicht. Also da will
ich. Ja. Ich muss mal sagen, ich war von Helene Fischer, also, ja, pass auf, das ist so, halt, wir haben ja Feedback bekommen und das passt jetzt gerade sehr gut. Und zwar schrieb uns der Harald über unsere Kommentarfunktion auf der Webseite lucke.hengstmanns.de, schrieb uns der liebe Harald, der uns beiden sehr gut bekannt ist, wenn ihr mal Comedian oder Kabarettist werden wollt, und dafür sorgen wollt, dass viel gelacht wird bei euch im Programm. Sorgt dafür, dass euch Harald Uschmann besucht, weil der hat eine so unverkennbare Lache, der steckt alle mit an. Und Harald hat den großen Vorteil, Harald lacht immer.
Und jeder unserer Zuschauer kennt den.
So.
Zumindest, wenn wir das jetzt so erzählt haben. So.
Genau. Jeder weiß, wer Harald ist. Und Grüße an Harald, mit dem waren wir ja auch mal zusammen, ja, in Berlin, Grüß, tatsächlich, im Tippi im Kanzleramt. Und Harald schrieb, dass Tillmann mir mal bitte den Unterschied zwischen Steinbrück und Steinmeier erklären soll. Nun muss ich dazu sagen, ich bin ja Genosse, tatsächlich. Ich bin ja Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, weil ich finde, dass man Mitglied einer Partei sein sollte. Und dann habe ich mir die Partei ausgesucht, die mit Politik am wenigsten am Hut hat. Und das ist natürlich die SPD. Und warum sagt der zu mir, du sollst mir den Unterschied zwischen Steinbrück und Steinmeier erklären? Weil nämlich unser lieber Tillmann, und jetzt können alle, ich glaube, er ist auf Amazon Prime verfügbar, den Stromberg-Film sich angucken. Und am Ende des Stromberg-Films kommt tatsächlich unser Tillmann Lucke vor, wie er nämlich dem damaligen noch Fraktionsvorsitzenden war das, ne?
Richtig.
Der SPD-Bundesfraktion, Frank-Walter Steinmeier, im...
Willy-Brandt-Haus?
War das im Willy-Brandt-Haus? Ja, war wirklich original im Willy-Brandt-Haus.
Ja. Einfach, also es ging drum, der Stromberg.
Nee, du empfängst Stromberg, genau.
Nein, genau. Also der wird bei sich gefeuert und ich spielte den SPD-Referenten oder was.
Du bist
also
aber nicht mal im Abspann erwähnt, ne?
Nee, das war über eine Komparsenagentur. Und genau, also ich sage eben, ja, willkommen, Sie können für uns arbeiten und so. Und das war damals ja auch, passte ja, weil so. Ich meine, wenn Stromberg irgendwas anfasste, dann ging es ja schief und bei der SPD war man da an der richtigen Adresse. Ja, und dann war das, also lief halt im Film dann zufällig der damalige Fraktionschef Steinmeier über den Flur und...
Und sagt, Stromberg, alte Sülze oder sowas, hat er ja gesagt, ne?
Ja, es hat ihm quasi Mut zugesprochen und dann sagte Stromberg hinterher zu mir, Mensch, der ist aber alt geworden, der Steinrück.
Ja, du sagtest Steinmeier.
Ja, genau. So, also das ist der legendäre Dialog. Und der ist tatsächlich, also der war nicht geskriptet. Der Film war nicht, da gab es kein, also gab natürlich ein Drehbuch mit Plot, aber die einzelnen Dialoge haben wir uns dann da, oder hat sich die Filmcrew dann live überlegt, oder natürlich mehrere Takes, aber diesen Dialog haben wir dann quasi entwickelt, über diesen Steinrück.
Er hat sogar Steinrück gesagt.
Genau.
Ah, okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das ist eigentlich noch eine Stufe über Steinbrück, muss man sagen.
Super.
Okay. Gut, so, aber jetzt haben wir das erklärt.
Warum spreche ich das an? Das heißt, du kennst die Welt des Glamours. Du warst bei einer internationalen Filmproduktion, warst du am Set. Und was gab es da zu essen?
Stimmt, das hatte ich dir auch mal erzählt.
Ja.
Der Christoph Maria Herbst ist ja militanter Veganer.
Und wenn wir militant sagen, dann meinen wir militant.
Genau, also das gesamte Catering, also es war, die Qualität war gut, aber es war halt vegan, für alle. Das war sicher nicht billig und ich kann mich auch nicht mehr, es ist ja nun fast 10 Jahre her, aber seitdem habe ich irgendwie nichts Veganes mehr angerührt.
So, und damit wollte ich jetzt sagen, und dann wird sich bei einem Helene Fischer-Konzert im VIP-Bereich darüber aufgeregt, dass es kein Schweinefleisch gibt.
So, ich dachte, gut, wir reden jetzt nicht mehr über das Fischer-Konzert, das war es eigentlich auch schon.
Nein, deswegen kam ich darauf.
Ja, verstehst du? Ich dachte, du hättest Harald als H auch eingetragen.
Nein. Da bei H habe ich was anderes, nämlich Habeck. Ich möchte aber ganz kurz mal was zu Helene Fischer sagen, weil ich finde, als es da losging mit dieser Flüchtlingskrise, war ja der allererste, der sich äußerte, war ja Roland Kaiser tatsächlich, ja? Mhm. Wo sich ja damals noch, wie heißt sie denn hier, die mit den hohen Augenbrauen von Pegida. Diese zweite, Ertel, glaube ich, mit Nachnamen.
Örtel.
Ja. Genau. Wo ich immer sage, die hochgeschminkten Augenbrauen, Vorsicht vor Örtel, niemand ist dauerhaft erstaunt. Und die sich dann öffentlich beschwert hat, weil Dresden ist ja so die heimliche Hauptstadt für Roland Kaiser. Da ist ja Kaisermania, das ist ja das, wo er immer. Und da hat sich dann Frau Örtel ja wirklich beschwert, hat gesagt, Herr Kaiser, ich war jahrelang Fan und da kann ich ja wohl von Ihnen auch ein bisschen politische Neutralität erwarten. Ja, und wissen ja alle, also ich weiß ja auch, ich darf ja Roland sagen, er ist ja auch Genosse.
Aha, stimmt.
Und der war der Erste, der sich politisch in dieser Flüchtlingskrise äußert und sagt, Leute, diese ganzen Arschlöcher von Pegida, die können mich mal. Mhm. Ich finde das ganz schlimm. Und da ging so dieser Druck durch die Schlagerszene, dass er, ja, Kaiser hat sich geäußert, aber von den anderen äußert sich keiner. Und Helene Fischer war tatsächlich die Erste. Es haben sich dann noch ein paar andere geäußert zu dem Thema. Aber Helene Fischer war, abgesehen von Roland Kaiser, wirklich von diesen, sag ich mal, Schablonen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wen das interessiert, der kann bei H2 Soma unsere Schlager-Special-Folge hören. Da reden wir da auch nochmal drüber. Aber das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Die sich auch positiv, also vernünftig, sage ich jetzt mal, äußerte. Insofern.
Ja, aber ganz pauschal. Also liebt euch oder irgendwas.
Aber für einen Schlagersänger, der ja wirklich versucht, alles Politische zu vermeiden, um sich ja nicht angreifbar zu machen, fand ich das schon beeindruckend.
Genau, also das. Ich weiß nicht, ob sie jetzt was zum Ukraine-Krieg gesagt hat. Wahrscheinlich auch liebt euch. Ja, kann man natürlich. Frieden oder so. Ja, Frieden will auch Putin. Also das heißt, die macht sich doch immer sehr einfach, aber tatsächlich, es geht ums Geld.
Und ja, da darf
man
schon
diese große Bevölkerungsgruppe nicht verlieren, das muss man leider sagen.
Ja, es ist nun mal so, gerade als Schlager. Und,
klar, also Roland Kaiser, der wird...
Der ist durch, das ist egal.
Der kann sich tatsächlich auch leisten, der hat sicher nicht allzu viele Leute verloren durch Pegida, weil er eben doch so einen Stand hatte. Ja, genau. Aber klar, Neutralität heißt natürlich für Pegida, dass er was gegen Flüchtlinge hätte sagen müssen.
Genau, natürlich.
Also das ist neutral, ja.
Genau.
So, wir müssen mal weitermachen.
Ja, auf jeden Fall. Also Habeck, ich hatte H wegen Habeck, einfach weil es auch so nah lag.
Ja.
Und er hat natürlich genau, finde ich, den gegenteiligen Kurs von Annalena Baerbock eingenommen hat. Ja, das muss man ja sagen. Der ist ja im Amt des Wirtschafts- und Energieminister tatsächlich in der Beliebtheit ganz weit nach unten gegangen. Obwohl ich es auch nicht unrespektabel finde, was er gemacht hat. Er ist nach Katar gefahren und hat da geweint. Und das finde ich gut. Ja, er weiß, dass er moralische Scheiße baut, aber die Sachzwänge ist nun mal nicht anders zulassen.
Hat er echt geweint?
Naja, bei Habeck hat man immer das Gefühl, dass der gleich anfängt zu heulen.
Stimmt, der Tonfall.
Ja, ich will auch nicht, was ich hier mache in Katar. Das tut mir alles so leid. Aber was soll ich machen hier?
Aber im Grunde ist der ja wie wir. Also er überlegt sich ja in dem Moment, wo er anfängt zu reden, was er jetzt in der nächsten Stunde sagen wird. Und dann
genau. Er ist ja also Autor.
Der lebende Podcast eigentlich.
Genau. Ja.
So, wir machen I und dann schlage ich vor, dass wir aus 2 Folgen 3 machen. Bist du da einverstanden?
Ja, dann haben wir auch das große Problem.
Dann haben wir 9 Buchstaben hinter uns, ist ziemlich genau 1/3. Also I, sag du mal zuerst.
Ich habe Ivana Trump, weil die habe ich auch auf der Todesliste gefunden. Da geht es mir aber nicht um Ivana Trump selber, logischerweise.
Natürlich, das ist nur ein Hilfsmittel.
Genau.
Und zwar, jetzt wirst du uns verraten, um wen es tatsächlich geht.
Na, Donald Trump, logischerweise.
Ach so,
das war ein Scherz. Na gut. Also da reden wir gleich drüber, genau. Also Ivana Trump ist gestorben am 14.07. Das war die erste Frau von Donald Trump. Also war es die erste? Ich weiß es gar nicht.
Ja, es war die erste.
Genau.
Dazwischen kam dann noch eine und dann Melania.
Genau. Und die Mutter von Ivanka, also seiner Tochter, die sich ja jetzt inzwischen auch von ihm distanziert hat. Und was im Jahr 2022 natürlich bezeichnend war, da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen, das war in unserem ersten, der Niedergang von Donald Trump. Es ist riecht stark nach Niedergang.
Ich glaube nicht. Also wenn man sich diese Berichte anhört, wie der da irgendwie, der macht ja jeden Tag irgendeine Rallye, wie es da heißt, also irgendeine Wahlkampfversammlung, der macht, also der hat ja am ersten Amtstag von Joe Biden oder sozusagen recht bald danach schon wieder angefangen, Wahlkampf-Rallyes zu machen. Anscheinend kriegt der so viel Spenden, dass er sich das immer leisten kann, überall diese Veranstaltungen und wenn man diese Leute sieht, die sind so fanatisch und die da gibt es jetzt zwar dann diesen anderen Ron DeSantis, sein Konkurrent auf republikanischer Seite, aber der ist ja nicht so ein Superstar wie Trump und vor allem nicht so ein Heiliger wie Trump.
Ja, aber solange er antritt, nimmt der Trump auf jeden Fall innerhalb der Republikaner Stimmen weg.
Ja, aber das ist ja immer so gewesen bei den USA. In den USA, vor den Vorwahlen gibt es immer mehrere Kandidaten, also zumindest von der Partei, die gerade nicht den Amtsinhaber stellt, der, falls er wieder antritt. Das war noch nie anders und deswegen, man wird die Vorwahlen abwarten, da wird es vielleicht auch Überraschungen geben, da kommt vielleicht noch ein dritter Kandidat, der mal irgendwie Iowa gewinnt oder was auch immer, aber die besseren Karten aus meiner Sicht hat immer noch Donald Trump.
Und vor allem, weil die Republikaner ja auch aufpassen müssen, wenn Trump die Vorwahl nicht gewinnt, ich weiß nicht, inwieweit man das beeinflussen kann, dann wird Trump auf jeden Fall antreten und seine eigene Partei gründen oder als unabhängiger Kandidat und dann werden, also das wäre natürlich im Sinne der Demokratie zu wünschen.
Ja.
Weil dann natürlich das rechte Lager, weil dann sich das rechte Lager so aufsplitten wird, dass die Demokraten quasi, da können die Besenstiel aufstellen.
Ja. Was sie ja auch tun werden. So.
Na, weiß ich nicht. Ganz kurz, ich habe ja, Kamala Harris, hast du ja vermutlich, ich habe da gestern einen Bericht drüber gehört, das war ja eigentlich die Zukunftshoffnung der Demokraten. Sie wird ja vermutlich, also war ja immer eigentlich der inoffizielle Plan, das wurde ja auch immer so kolportiert, Biden macht das jetzt noch, und aber bei der nächsten Wahl tritt halt Kamala Harris an. Aber das wird ja vermutlich nicht passieren. Selbst wenn Biden nicht nochmal selbst antritt. Gestern hat er ja gesagt, im Frühjahr kommt die Entscheidung raus, ob er jetzt nochmal antritt. Dann wäre er über 80.
Ja. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass er nochmal antritt.
Ich aber, auch inzwischen.
Tatsächlich bin ich da auch anderer Meinung als du. Ich würde sagen, sie hat auch trotzdem die besten Karten, trotz aller Kritik. Es scheint ja nicht so viel zu funktionieren bei ihr im Haus.
Genau.
Aber das ist letztlich auch scheißegal, weil sie Vizepräsidentin ist. Das ist ja, sie macht ja nichts. Sie vertritt ihren Chef, sie fährt manchmal dann eben auch zu irgendwelchen Auswärtsbesuchen und so weiter. Sie leitet den Senat, das macht sie wohl recht gut. Muss ja da auch immer sitzen, wenn dann 50-50 ist, dann macht sie die eine Stimme noch dazu. Genau. Also da glaube ich, dass sie, das sind so Aspekte, die dann für das Präsidentenamt nicht mehr relevant sind. Klar kann man sich fragen, ob dann so jemand im Wahlkampf gut ist, aber es geht beim Aufstellen einer Kandidatin ja immer um ganz andere Sachen als darum, wer dann die besseren Chancen am Ende hätte. Ja. Und aber in diesem Zusammenhang sei sehr empfohlen die Serie Veep aus Amerika, die sich mit einer inkompetenten Vizepräsidentin befasst.
Die ist wirklich inkompetent, ja.
Ja, also die hat ein tolles Team, das auch, also ihr ebenbürtig ist, tolle Charaktere, V-E-E-P geschrieben, weil das amerikanische Kurzwort für VP, Vizepräsident ist. Und das ist, die Serie ist in den 10er Jahren entstanden, also bevor es sie gab und vor allem bevor es Donald Trump gab. Wahnsinn, eine der allerbesten Comedy-Serien der Weltgeschichte.
Ist in Deutschland nicht so richtig aufgefallen, genau wie West Wing, weil es natürlich das deutsche Publikum eher nicht interessiert und viele da wahrscheinlich auch nicht mitkommen.
Aber also die amerikanische Politik wird da eben doch sehr gut erklärt, also man lernt auch eine Menge.
Ja, genau. So. Wie The West Wing zum Beispiel, das ist auch auf Deutsch synchronisiert worden, ist aber, glaube ich, nachts im Nachtprogramm hinter den Holzscheiten gelaufen oder so. Aber selbst eine Serie wie Eichwald MDB zum Beispiel, die ich auch nicht gesehen habe, die aber gar nicht so schlecht gewesen sein soll.
Ja, durchaus. Ja. Aber auch da gab es zwei Staffeln bisher. Erste ist natürlich perfekt, die zweite kackt so ein kleines bisschen ab, aber super gespielt von Bernhard Schütz.
Hast du die Innenministerkonferenz gesehen, weil er da ja auch mitspielt, von Böhmermann?
Ja.
Langweilig, ne?
Langweilig. Ich wusste am Ende nicht, was da los war.
Ja, ja, warum,
was die Aussage ist, was irgendwie, also
es endete. Das hätte ich bei ihr auch nehmen können, Innenministerkonferenz. Darüber hätten wir mal reden können.
Ja.
Aber egal.
Wir reden jetzt über die Impfpflicht, und allerdings nur sehr kurz. Die ist ja eigentlich der große Fail der Regierung gewesen in diesem Jahr.
Sag mal, ich habe das jetzt auch nicht so richtig mehr mitgekriegt. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen ist doch jetzt irgendwie dann doch nicht.
Oder doch, sie läuft jetzt aus am 31. Dezember.
Das jetzt können jetzt die ganzen, die gekündigt wurden, können jetzt wieder anfangen zu arbeiten.
Ja, also die ganzen 2-3 Leute, die wirklich effektiv gekündigt wurden, die können jetzt wieder anfangen. Genau. Es sei denn, also ich weiß nicht, wenn ich so ein Krankenhaus leiten würde, würde ich mir echt überlegen, ob ich trotz Personalmangel solche Arschlöcher noch weiter beschäftige. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Die Impfpflicht für alle ist ja jedenfalls im April gescheitert.
Genau,
warum?
An der FDP.
Und das ist, ja, also das ist an allen eigentlich, und das ist jetzt das Absurde. Ich kann mich erinnern, vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember, als die Regierung neu ins Amt kam,
genau,
da waren alle für die Impfpflicht. Also SPD, Grüne sowieso, dann die FDP-Spitze, also vor allem Lindner und Buschmann haben sich positiv zur Impfpflicht geäußert. Die CDU-CSU war komplett dafür.
Dagegen war nur die Linke und die AfD.
Ja, also in der Linkspartei, eine Minderheit war auch dafür, aber tatsächlich nur eine Minderheit, in der AfD alle dagegen, aber tatsächlich riesige Mehrheit im Bundestag. So,
so.
Jetzt hat Scholz gesagt, wir führen die ein, auf jeden Fall, ich bin total dafür, aber erstens machen wir nicht aus der Regierung einen Entwurf, weil
warum
die FDP...
Warum eigentlich nicht?
Naja, es ist ja Brauch, dass man nichts gegen einen der Koalitionspartner beschließt, und die FDP war nicht mit vollem Herzen dafür, und dann hat man gesagt, ja, das lassen wir die Fraktionen machen.
Okay.
Und, also jeder darf Entwürfe einbringen, 1000 Entwürfe darf es geben, wir freuen uns auf ein Fest der Demokratie. Ja, das ist, da hat man richtig gemerkt, da wird einfach Scheiß erzählt, weil das ist kein Fest der Demokratie, wenn es konkurrierende Anträge in großer Zahl gibt. Denn dann werden am Ende alle sich gegenseitig ausbremsen.
Genau.
Und am Ende blieben ja 2 Anträge übrig, einer für die allgemeine Impfpflicht, die hatten auch die meisten Unterstützer aus den Fraktionen von SPD und Grünen. Dann gab es noch so einen Antrag, der hat gesagt, Impfpflicht ab 50, warum auch immer. Also das heißt, das war vor allem ein Fest der Verkomplizierung.
Genau.
Ah, wir wollen die. Und dann gab es ja Umfragen in der Bevölkerung. Ah, sind Sie für eine Impfpflicht ab 50 oder ab 40 oder ab 41? Ja, jeder durfte da eine Meinung haben.
Genau.
Und wenn man so anfängt, dann wird am Ende nichts klappen, weil es ist ehrlich gesagt scheißegal, ob die ab 50 oder ab 40 ist oder ab 60, wie dann der Kompromissantrag zwischen 18 und 50 ist ja 60, ist ja klar. Und da kann man sehen, wie Politik nicht geht. Und Lauterbach selber hat natürlich auch gedacht, das geht alles durch, ich kümmere mich da nicht drum. Und Scholz hat gesagt, ja, wir machen die Anstimmung sehr bald, im ersten Quartal. Jeder weiß, der April gehört ja dann noch zum ersten Quartal.
Genau.
Also wir stimmen, im Klartext, wir stimmen dann ab, wenn keiner mehr dafür ist. Und dann stimmen wir aber ganz ehrlich ab. So. Und das war im Grunde eine Blaupause, wie man nie wieder ein Gesetz machen sollte.
Ja, aber andererseits, warst du Befürworter der Impfpflicht?
Auf jeden Fall. Wir sehen ja jetzt, also das ist ja jetzt der Winter wieder und Corona ist immer noch relevant, und das wäre es viel weniger gewesen, wenn man diese paar Leute, also diese paar Millionen Leute, die dann noch nicht geimpft, ob die dann tatsächlich geimpft worden wären.
Wollte ich gerade sagen, die werden da eh nicht geimpft worden.
Naja doch, man weiß es nicht, aber Umfragen haben gezeigt, dass dann, wenn eine Pflicht eingeführt wird, dass dann manche das einfach machen, weil es sich so gehört. Aber wenn es freiwillig ist, dann machen sie es extra nicht. Natürlich hätte man gesagt, Bußgeld oder auch gefälschte Impfausweise, das ist auch ein großes Thema, dass sowas überhaupt möglich ist im 21. Jahrhundert, einfach diesen Aufkleber sich in so ein gelbes Heft zu kleben und dann zu sagen, ich bin ja dass es kein Impfregister gibt. Das war ja auch so, oh, wir wollen eine Impfpflicht, aber kein Impfregister wegen Datenschutz. Ja,
genau.
Also ehrlich gesagt, ganz versöhnlich zum Schluss dieser ersten Folge des Rückblicks, wenn die Impfpflicht eingeführt worden wäre, ganz ehrlich, die hätte eben in Deutschland auch nicht funktioniert.
Genau. So. Das ist, was sie hätten umsetzen können, vor lauter Bürokratie. Also es wären wahrscheinlich dann erst viele geimpft worden, wenn sie schon tot gewesen wären.
Ja, aber dann hätte man sich dann ja trotzdem noch drüber freuen können. So, wir beenden diese erste von 3 Folgen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es auch in 2. Mal gucken.
Wir werden es. Ich wette mit dir dagegen, aber wir hören uns dann nächste Woche wieder, und zwar, das ist der 5. Januar, dann kommt die Folge 2 raus, die wir jetzt gleich weiter aufzeichnen. Wir werden also nicht auf aktuelle Ereignisse des Januars eingehen, und dann wünschen wir euch einen tollen Jahreswechsel, lasst es euch gut gehen Und ja, vielen Dank, Sebastian.
Ja, vielen Dank, Tilman. Auch dir einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Wobei das ja jetzt Blödsinn ist, uns das gegenseitig zu wünschen, weil totale Transparenz, hast ja schon gesagt, wir nehmen gleich weiter auf. Aber ich wünsche allen draußen einen guten Rutsch, schönen Jahresfest. Wir hören uns im neuen Jahr wieder.
Tschüss.
Tschüss. Achso, und wenn man uns schreiben will, können wir ja nicht beantworten bis zur nächsten Folge. Sagen wir am Ende.
Doch, erwähn das ruhig.
Na gut, dann alles unter luke@hengstmanns per E-Mail oder auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Darauf kann man unter den Folgen kommentieren, das der Harald gemacht hat. Oder ihr könnt per WhatsApp schreiben an 0391 40 52 40.
Und wir beantworten auch wirklich alles, das ist versprochen.
Ja, aber es kommt ja eh nichts. So, ja. Bis denn, tschüss.
Tschüss.